NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. Februar 1869. Die erste vollständige Aufführung des deutschen Requiems von Johannes Brahms.
Im Requiem von Johannes Brahms sehen wir mit den reinsten Kunstmitteln das höchste Ziel erreicht. Wärme und Tiefe des Gemüts bei vollendeter technischer Meisterschaft. Keine neuen Orchestereffekte, aber neue große Gedanken. Und bei allem Reichtum, aller Originalität, die edelste Natürlichkeit und Einfachheit.
Schreibt Eduard Hanslick, der berühmte Musikkritiker des 19. Jahrhunderts, über das deutsche Requiem von Johannes Brahms.
Brahms wendet sich an die Hinterbliebenen primär, das zeigt schon der erste Satz, eben selig sind, die da Leid tragen.
Sagt der Musikwissenschaftler Wolfgang Sandberger. Bei Brahms ist das Requiem keine Messe für die Toten, sondern dient als Trost für alle, die weiterleben.
Es ist ein Gegenentwurf zum lateinischen Requiem, zum katholischen Requiem, das ja einen eigentlichen Anlass benötigt, nämlich den Tod eines Menschen.
Von den Klanggewalten als Abbild des jüngsten Gerichts findet sich bei Brahms keine Spur.
Am 26. Mai im Jahre 1833 wurde des Johann Jakob Brahms, Musikus, und seiner Ehefrau Johanna Henrika Christiana, geborene Nissen, geborener Sohn, getauft und erhielt den Namen Johannes.
So der Eintrag im Taufregister der Hamburger St. Michaeliskirche. Brahms wächst in einem protestantischen Umfeld auf. Doch der Kirche als Institution steht der Heranwachsende distanziert gegenüber.
Religion und Frömmigkeit sind ja im 19. Jahrhundert mehr und mehr Privatsache. Insofern ist es gar nicht so einfach, Brahms jetzt hier so frömmigkeitsgeschichtlich zu verorten. Gerade im Protestantismus ist das ja so. Die Frömmigkeit ist eigentlich Sache des Einzelnen und insofern hat Brahms dieses Thema auch relativ diskret behandelt. Wenn wir seine Aussagen da zusammennehmen, kann man ihn vielleicht so als einen liberalen Protestanten sehen.
Clara Simrock, die Frau von Brahms Notenverleger, berichtet:
Brahms war kein Kirchgänger und doch war er eine tief religiöse Natur. Das Neue Testament hatte er stets in der Tasche.
Brahms hat seine Bibel exzellent gekannt, so gut, dass seine eigene Textzusammenstellung für Verwunderung gesorgt hat. Hat Brahms da vielleicht sogar einen theologischen Berater gehabt, hat man sich gefragt. Die Lösung ist aber sehr verblüffend und relativ einfach. In vielen Fällen ist er den Querverweisen gefolgt, die die Hamburgische Bibelgesellschaft in seiner Ausgabe von 1833 angebracht hat.
Die Entstehungsgeschichte des deutschen Requiems ist lang und ein bisschen verworren.
Das Requiem ist auf jeden Fall ein Work in Progress, das Brahms nach und nach eben erweitert und überarbeitet hat. Das zeigt schon der Blick in die Komponistenwerkstatt. Da sehen wir nämlich, dass die siebensätzige Anlage von vornherein gar nicht so geplant gewesen sein kann. Alle Sätze sind auf einem eigenen Papier notiert, in einem eigenen Format. Und doch wirkt das Ganze am Ende unglaublich geschlossen.
Die Handschrift besteht aus 117,5 losen Blättern verschiedenen Formats, die mit verschiedener Tinte geschrieben, verschiedene Federn und verschiedene Charaktere erkennen lassen.
Mehrfach ist in Brahms Biografien zu lesen, dass der entscheidende Impuls zu diesem Werk vom Tod der Mutter ausgeht. Sie stirbt im Februar 1865. Sohn Johannes ist 31 Jahre alt.
Ich denke, dass dieser Satz, ihr habt nun Traurigkeit, sicher etwas auch mit dem Tod der Mutter zu tun hat, aber darüber hinaus ganz andere Dinge reflektiert, eben diesen zentralen Satz, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, geht ja weit über ein singuläres biografisches Ereignis hinaus. Und insofern spielt dieser Satz natürlich eine ganz zentrale Rolle in diesem Sinne einer bürgerlichen Trostmusik.
Wichtige Ideen zu einer großen Trauerkantate entwickelt Brahms bereits, als er Krankheit und 1856 den Tod von Robert Schumann aus der Nähe miterlebt. Sein Freund und Förderer hatte zuvor prophezeit,
wenn Brahms seinen Zauberstab dahin senken wird, wo ihm die Mächte der Massen im Chor und Orchester ihre Kräfte leihen, so stehen uns noch wunderbarere Blicke in die Geheimnisse der Geisterwelt bevor.
Das Andenken Schumanns bleibt mir heilig. Der edle, reine Künstler bleibt mir stets ein Vorbild. Und schwerlich werde ich je einen besseren Menschen lieben dürfen.
Arbeitet Brahms an seinem Requiem zur Kompensation der eigenen Trauer über den Verlust des Freundes? Wir wissen es nicht. Beinahe kryptisch liest sich ein Brief von 1869.
Ich habe nun meine Trauer niedergelegt und sie ist mir genommen. Ich habe meine Trauermusik vollendet als Seligpreisung der Leidtragenden. Ich habe nun Trost gefunden, wie ich ihn gesetzt habe als Zeichen an die Klagenden.
Fest steht, dass Brahms die Texte, die er in seinem Requiem vertonen möchte, selbst zusammenstellt. So etwas hat es vorher nicht gegeben und auch anschließend nie wieder. Wolfgang Sandberger, Leiter des Lübecker Brahms-Institutes.
Es ist eine singuläre Konzeption, die erstaunlicherweise so dann auch in der Tradition ja keine Nachfolge gefunden hat. Auch das finde ich überraschend, ein deutsches Requiem, eine einmalige Konzeption in dieser Bibeltextzusammenstellung.
Als Brahms die ersten Entwürfe an seine Freundin Clara Schumann schickt, ist sie begeistert.
Es ist ein ganz gewaltiges Stück. Er greift den ganzen Menschen in einer Weise wie wenig anderes. Der tiefe Ernst, vereint mit allem Zauber der Poesie, wirkt wunderbar, erschütternd und besänftigend.
So wie das Werk in mehreren Etappen heranwächst, kommt es letztlich auch zu mehreren Uraufführungen.
Diese Entstehungsgeschichte spiegelt sich auch in der Aufführungsgeschichte so ein bisschen wider. Wenn wir da sehen, dass es eine Teiluraufführung gegeben hat im Wiener Redutensaal, die ersten drei Sätze am 1. Dezember 1867.
Die Reaktionen auf das noch unfertige neue Werk sind gemischt.
Dieser Musik fehlt das Gepräge der inneren Notwendigkeit. Mithin das Überzeugende.
Dem entgegen steht enthusiastische Anerkennung.
Das deutsche Requiem ist ein Werk von ungewöhnlicher Bedeutung und großer Meisterschaft. Es dünkt uns als eine der reifsten Früchte, welche aus dem Stil der letzten beethovenschen Werke auf dem Felde geistlicher Musik hervorgewachsen.
Die nächste Entwicklungsstufe seines Werkes präsentiert Johannes Brahms dann vor 2000 Menschen.
Am Karfreitag 1868 die Bremer Uraufführung im Dom.
Noch fehlt der fünfte Satz. Schließlich folgt die erste komplette Aufführung.
Am 18. Februar 1869 im Saal des alten Gewandhauses in Leipzig.
Heute vor 150 Jahren. Die Resonanz ist zwiegespalten.
Absolute Stillosigkeit.
Wirft man dem Werk vor. Und?
Mystische Stimmung.
Doch all das kann den Erfolgszug des Werkes nicht aufhalten.
wenn man die Aufführungsgeschichte sieht, in wie vielen Städten auch international das Requiem damals dann sofort gemacht worden ist. Es macht Brahms mit einem Schlage wirklich auch bekannt und berühmt.
Zwischen 1869 und 1876 lassen sich rund 100 Aufführungen in ganz Europa nachweisen. Brahms selbst dirigiert innerhalb von 4 Monaten das deutsche Requiem 11-mal. Er weiß, dieses Werk ist eine Richtungsbestimmung, denn die musikalischen Lager driften auseinander.
Er positioniert sich im Koordinatensystem gegen die Neudeutschen, gegen Liszt, gegen Wagner und das auf einem Terrain, das damals eben noch unbesetzt gewesen ist, das große chorsymphonische Werk.
In der 7-teiligen Endfassung des Requiems ergibt sich eine symmetrische Architektur. In der Mitte, an 4. Stelle, steht das himmlische Elysium, eine Vision des Lebens jenseits der irdischen Zeit. Wie lieblich sind deine Wohnungen.
Eine Schlüsselstelle ist der 6. Satz, der so ein Gegenentwurf ist zum katholischen Dies Irae. Da geht es ja drum in der katholischen Totenmesse, dass hier in einer Dramaturgie des Tags des Zorns der Weltenrichter in einem Buch nachschlägt, in einem Generalregister und jetzt die Menschen sozusagen im Einzelnen richtet. Das gibt es so im Requiem von Brahms eben nicht, sondern die Zeit der jüngsten Posaune, die klingt auch an, aber ganz anders. Sie bläst sozusagen nicht zum Weltgericht, sondern sie ist das Fanal für die Auferstehung. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?
Ein deutsches Requiem nach Worten der Heiligen Schrift.
So lautet der komplette Titel. Der Brahms-Forscher Wolfgang Sandberger.
Das Wort Deutsch verweist ja auf die deutsche Bibelübersetzung von Luther, der in den Jahren vor der Reichsgründung 1871 sowas wie eine protestantisch-nationale Identifikationsfigur ist. Das schwingt auf jeden Fall im deutschen Requiem mit.
So will ich bekennen, dass ich recht gern auch das Deutsch fortließe und einfach den Menschen setzte.
Brahms hat vom deutschen Requiem Klavierarrangements hergestellt. Auf der einen Seite zum Studium für die Chöre, ganz klar. Und auf der anderen Seite hat er noch eine 4-händige Klavierversion hergestellt auf Bitten des Verlegers, auf Drängen des Verlegers. Er selbst hat das eher ironisch, süffisant kommentiert.
Ich habe mich der edlen Beschäftigung hingegeben, mein unsterbliches Werk auch für die 4-händige Seele genießbar zu machen. Jetzt kann es nicht mehr untergehen.
Insofern sind diese Klavierfassungen im Zeitalter eben noch ohne CD, ohne Radio, ohne technische Reproduzierbarkeit die Möglichkeit, so ein Werk im heimischen Wohnzimmer kennenzulernen, aber keine adäquaten Fassungen, die den gleichen Rang beanspruchen dürfen wie eben das Original.
Auch im 21. Jahrhundert hat das deutsche Requiem nichts von seiner Popularität eingebüßt.
Ein ganz zentrales Werk, das heute auch noch in seiner Tiefe viele, viele Menschen berührt, viele Chöre erreicht.
Ein deutsches Requiem. Mit diesem Werk hat Johannes Brahms ein Jahrhundertwerk hinterlassen und zugleich ein Bekenntnis, wie Max Carlbeck festhält, einer der ersten Brahms-Biografen.
Ihm schwebte der eines Weltweisen würdige, einfache und humane Gedanke vor, dass nicht die Toten, sondern die Lebenden der Ruhe und des Trostes bedürfen. Dieser Gedanke ist weltlich und doch nicht irreligiös. Er ist philosophisch, aber er ist fromm und schön und er ist durchaus antidogmatisch.
Musik. Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Fratz an die erste vollständige Aufführung des deutschen Requiems von Johannes Brahms, die heute vor 150 Jahren stattfand. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.